Herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung mit dem langjährigen Manager-Magazin-Redakteur Wolfgang Hirn. Ich freue mich auch persönlich sehr auf den Vortrag, da wir bereits seit etlicher Zeit eine gemeinsame Veranstaltung geplant haben. Ich bin Angela Riedel und arbeite im Eventbereich der Manager Lounge. Bevor wir starten, möchte ich Ihnen ein paar organisatorische Details mitgeben. Dies ist eine Live-Veranstaltung, bei der Sie weder zu hören noch zu sehen sind. Sie haben während und nach dem Vortrag die Möglichkeit, Fragen per Chat zu stellen, die ich dann an Herrn Hirn weiterreiche. Sollte zwischenzeitlich die technische Verbindung abreißen, loggen Sie sich einfach aus und erneut über den Link wieder ein. Doch jetzt kommen wir zum Haupteck des heutigen Abends, Wolfgang Hirn. Wolfgang Hirn studierte Volkswirtschaftslehre und politische Wissenschaften in Tübingen. Nach Stationen als Wirtschaftsredakteur schrieb er fast 35 Jahre für das Manager-Magazin, für das er bis zu seiner Pensionierung Ende August 2019 arbeitete. Seit 1986 reist er regelmäßig nach China. Er hat zahlreiche Bücher veröffentlicht, darunter den Bestseller Herausforderung China, der 2005 erschien, und das Buch Chinas Bosse, das 2018 veröffentlicht wurde. Zuletzt erschien im März 2020 sein neues Buch Shenzhen – Weltwirtschaft von morgen. Er lebt als Autor in Berlin und schreibt über China-relevante Themen. Und jetzt freue ich mich, das Wort an Wolfgang Hirn zu übergeben. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend, meine Damen und Herren.
Ja, guten Abend. Ich fange jetzt von vorne an. Ich muss mich entschuldigen, aber ich weiß nicht, was hier los ist mit dieser Verbindung. Also, wo liegt dieses Shenzhen überhaupt, über das ich heute Abend sprechen möchte? Peking und Shanghai kennt man ja, aber Shenzhen, wo liegt das? Shenzhen liegt im Süden in der Provinz Guangdong oder hierzulande besser unter dem alten Namen Kanton bekannt. Und Shenzhen ist die Nachbarstadt zu Hongkong. Und aus diesem Hongkong kommen reiste ich zum ersten Mal Anfang der 90er Jahre nach Shenzhen. Auf der anderen Seite der Grenze lungerten schon die Taxifahrer und in den Hotels die Prostituierten. Es war keine schöne Stadt damals, aber es war schon eine pulsierende, eine geschäftige Stadt. Und immer wieder fuhr ich in den folgenden Jahren und Jahrzehnten nach Shenzhen und konnte so den Aufstieg dieser Stadt authentisch mit eigenen Augen verfolgen. Jedes Mal musste ich mich neu orientieren, weil sich die Geometrie dieser Stadt schon wieder einmal verschoben hat. Jedes Mal staunte ich, welche neuen architektonischen Wunderbauten binnen kurzer Zeit aus dem Boden gestampft wurden. Und im Sommer 2019 verbrachte ich dann zur finalen Recherche meines Buches längere Zeit in der Stadt. Es war anfangs für mich nur ein schwer durchschaubarer Moloch, gigantisch in seinen Ausmaßen. Von West nach Ost sind es rund 40 Kilometer. Offiziell wohnen 12 Millionen Menschen dort, aber dort fast jeder sagte mir, es seien wohl mindestens 20 Millionen. Keine Stadt der Welt ist so schnell gewachsen, von 300.000 auf 20 Millionen in 40 Jahren. Und heute ist Shenzhen die modernste Metropole Chinas, die Vorzeigestadt, das Silicon Valley Chinas. Und wer wissen will, wie im Guten wie im Bösen die Welt von morgen aussehen könnte, der muss nach Shenzhen fahren. Er wird dann sehen, wie man den Nahverkehr einer Millionenstadt auf Elektro umrüstet, wie Roboter zunehmend den Alltag beherrschen, wo man per Gesichtserkennung schon fast überall Zutritt hat und wie Drohnen Verkehrsverschwinder verfolgen. Hier sitzen Technologiekonzerne, die die Welt verändern oder verändern werden. Ich nenne nur Tencent, DJI, BYD oder Huawei. Aber was sind die Gründe für diesen phänomenalen Aufstieg der Stadt von einer Ansammlung kleiner Fischerdörfer zu einer Megacity? Dazu ist ein kurzer Ausflug in die jüngere Geschichte des Landes notwendig. 1976, Tod Maos, Entmachtung der Viererbande, es folgte der neue starke Mann Deng Xiaoping, der Reformer. Er setzte seine vier Modernisierungen zwar im ganzen Lande um, doch eine Ecke des Landes lag ihm besonders am Herzen, der Küstenstreifen in den beiden Südprovinzen Fujian und Guangdong. Dort sah er aufgrund deren Nähe zu Taiwan und Hongkong die Möglichkeit eines kleinen Grenzverkehrs, durch den ausländisches Kapital und Know-how ins Land kommen sollten. Und nach langen Diskussionen genehmigten die Parteigremien schließlich im Sommer 1979 vier Sonderwirtschaftszonen, drei in Guangdong, eine in Fujian. Und Shenzhen war eine dieser vier Sonderwirtschaftszonen. bedeutender Wirtschaftszonen. Und es wurde die erfolgreichste, weil es unmittelbar an Hongkong grenzte und weil es eine sehr aktive und reformorientierte Stadtverwaltung hatte. Schon in den 80er Jahren investierten viele ausländische Firmen, vor allem aus Hongkong und Taiwan, und das zählt zum Ausland, in Shenzhen. Ein Boom, der durch das Tiananmen-Massaker 89 jäh unterbrochen wurde. Partei wie Nation waren damals verunsichert. Und da machte sich 1992 Deng Xiaoping auf seine inzwischen legendäre Reise in den Süden nach Shenzhen. Und danach war es klar, ist das Signal, ist freie Fahrt für weitere Reformen. Deng hat also sehr großen Anteil im Erfolg der Stadt und wird entsprechend auch dort verehrt. Und in den folgenden Jahren und Jahrzehnten nach seiner Südreise 92 profitierte Shenzhen wie keine andere Stadt von der fortgesetzten Reform- und Öffnungspolitik des Landes. Sie mutierte erfolgreich von einer Low-Tech zu einer Hightech, zu einem Hightech-Standort, und sie produziert permanent wirtschaftliche weiter reformiert werden. Shenzhen darf weiterhin die Modellstadt sein. Aber in welchen Bereichen ist nun Shenzhen Vorbild oder Modell? Ich habe drei Bereiche herausgegriffen, auf die ich näher eingehen will. Erstens Modell Entrepreneurship, Unternehmertum. Zweitens Modell Smart City. Und drittens das Modell Verkehr, Stadtplanung. Zum ersten zum Modell Entrepreneurship, also Unternehmertum. Shenzhen ist eine junge Stadt. Das Durchschnittsalter beträgt rund 30 Jahre. Es gibt keine jüngere Stadt in China. Wer heute nach Shenzhen kommt, ist jung und hat jede Menge Träume und Ideen. Es ist ein bisschen vergleichbar mit den USA. In das gelobte Land pilgerten einst auch Träume aus der ganzen Welt, um sich dort ihre Wünsche zu erfüllen. Und so ist für heute für viele junge Chinesen Shenzhen die gelobte Stadt, in der sie ihre Träume realisieren wollen. Und ihr großer Traum ist, ein Unternehmen zu gründen und reich zu werden. Shenzhen ist deswegen die Stadt der Entrepreneure und Start-ups. Eine junge Frau in ihren 20ern sagte mir mal, hier in Shenzhen will eigentlich niemand angestellt sein. Zitat Ende. Sie arbeitete bis vor kurzem bei der Citibank und nun zieht sie eine Hostelkette hoch. Und hier zählen keine akademischen Titel. Hier fragt keiner, wie zum Beispiel in Peking oder Shanghai, von welcher Uni man kommt oder zu welchem Alumni-Netzwerk man gehört. Hier stellt man andere Fragen. Wann hast du gegründet? Wie weit bist du? Was willst du erreichen? Wann gehst du an die Börse? Und nach offiziellen Angaben hat Shenzhen deshalb auch die höchste Dichte an Start-ups in ganz China. Aber warum hat Shenzhen diese Anziehungskraft für junge, kreative, unternehmerisch gesinnte Leute? Weil hier ein Entrepreneurial Spirit herrscht, eine unvergleichliche Infrastruktur besteht und sicher nicht ganz unwichtig für gute Ideen immer genügend Geld da ist. Außerdem herrscht hier eine Stadtverwaltung, die solche Leute in ihrer Gemeinde haben will und deswegen viel für sie tut, zum Beispiel leichte und schnelle Aufenthaltsgenehmigungen erteilt oder Mietzuschüsse vergibt. Hier hat sich deswegen in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten ein innovatives Ökosystem entwickelt, das vergleichbar nur noch an einem anderen Ort der Welt gibt, dem Silicon Valley. Ist deshalb Shenzhen das neue Silicon Valley oder ist Shenzhen doch nur eine billige Kopie des kalifornischen Originals? Das war es vielleicht mal. Stephen Yang, CEO von Anker, einem Unternehmen in Shenzhen, das Powerbanks herstellt, sagt, Zitat, vor 10 Jahren war Shenzhen 90% kopieren und 10% innovieren. Heute sind es 70% innovieren und 30% kopieren. Zitat Ende. Und dann sagt er noch einen ganz wichtigen Satz. Zitat, alles, wo du woanders Tage und Wochen brauchst, kannst du hier in Stunden erledigen. Zitat Ende. Und genau dies ist ein gravierender Standortvorteil Shenzhens, die Nähe zu Hardware, zu diesem gigantischen Produktionsnetzwerk rund um Shenzhen. Etwas, aber nur etwas überspitzt formuliert kann man sagen, hier kannst du morgens eine Idee haben und nachmittags einen Prototyp herstellen. Und diese schnelle Umsetzung von Ideen, diese Shenzhen-Speed, wie sie auch genannt wird, nicht die günstigeren Kosten locken auch immer mehr ausländische Jungunternehmer, aber auch ausländische Konzerne wie Airbus oder Apple nach Shenzhen, die dort inzwischen einige Forschungslabs haben. Und es gibt noch einen anderen Grund, warum Shenzhen so attraktiv für junge Menschen aus China, aus aller Welt ist. Es gibt hier viele Vorbilder, die es in dieser Stadt geschafft haben, wie zum Beispiel die Gründer von DJI, dem Drohnenhersteller, und oder dem mittlerweile auch hier bekannten Telekom-Konzern Huawei oder Ping An oder Tencent. Auf zwei dieser vorbildlichen Unternehmen möchte ich etwas ausführlicher eingehen, nämlich Tencent und Ping An. Tencent ist hierzulande natürlich einigen Leuten bekannt, weil es den Messenger-Dienst WeChat entwickelte, das viel bessere chinesische Pendant zu WhatsApp. Ping An dagegen ist im Westen nahezu unbekannt, dabei ist das Unternehmen inzwischen einer der größten Versicherungskonzerne der Welt und zumindest was die Marktkapitalisierung anbetrifft, ganz weit oben. Versicherung, das klingt zwar altmodisch, nach Vertretern an der Haustüre, nach seitenlangen Policen, doch Ping An ist das Gegenteil. Ping An ist eines der modernsten, technologieaffinsten Unternehmen der Finanzwelt, wahrscheinlich sogar das innovativste. Und eben dieses Tencent und Ping An sind beides Konzerne eines völlig neuen Typs. Beide sind Ökosysteme, sie bieten Dutzende von Leistungen und Produkte an. Der Kunde muss und soll gar nicht mehr zur Konkurrenz wechseln. Er bekommt bei ihnen alles aus einer Hand. Und beide verknüpfen das Internet mit künstlicher Intelligenz. Und sie sind da viel weiter als die amerikanischen Giganten. Von Europa wollen wir gar nicht erst reden, weil es hier auch nur annähernd keine vergleichbaren Unternehmen gibt. Und so ist WeChat inzwischen das Vorbild für Facebook und WhatsApp. Und man kann daran sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Haben sich vor nicht allzu langer Zeit die westlichen Internetfirmen beschwert, dass ihre chinesischen Pendants nur billige Kopien von ihnen seien. So scheint es jetzt im Falle Facebook versus Tencent umgekehrt zu sein. Und auch Ping An taugt als Benchmark. Nicht nur für Sicherungskonzerne wie die Deutsche Allianz, sondern auch für Unternehmen anderer Branchen. Mit seiner konsequenten Digitalisierung und dem vielfältigen Einsatz von künstlicher Intelligenz ist Ping An inzwischen für viele zum Vorbild geworden. Zweiter Punkt ist für Modell Smart City. Roboter, die in Restaurants bedienen, Drohnen, die Verkehrsrowdies verfolgen, Metrostationen, die man per Gesichtserkennung betreten kann, Mülleimer, die sich melden, wenn sie voll sind. Das klingt nach Science Fiction, oder? Aber es ist die Realität hier in Shenzhen. Hier ist die Zukunft Gegenwart. Shenzhen ist das digitale Labor Chinas, vielleicht gar der Welt. Hier werden Entwicklungen vorweggenommen, die woanders, zum Beispiel in Deutschland, noch umstritten sind oder die wissenschaftlichen Elfenbeintürme noch gar nicht verlassen haben. Eine zentrale Rolle dabei spielt in Shenzhen Huawei, sicher einer der bekanntesten Unternehmen inzwischen in aller Welt, weil natürlich die Amerikaner und vor allem unter Trump das Unternehmen sehr restriktiv gehandhabt haben, vom Markt verbannt haben. Dabei ist Huawei weltweit führend bei der 5G-Technologie. Und es gibt noch ein anderes Unternehmen in Shenzhen, das 5G-Technologie weit vorne ist, das ist ZTE. Aber das ist schon bemerkenswert. Shenzhen hat deswegen mit Huawei und ZTE zwei Unternehmen einer Zukunftstechnologie in einer Stadt. Ganz Europa hat nur zwei, Ericsson und Nokia. Aber nach Einschätzung von Experten sind die beiden Nordlichter zumindest hinter Huawei weit zurück. Und was haben die USA? Nichts. Ich glaube schon, dass diese Einsicht die USA vor allem unter Trump zum Furor gegen Huawei und ZTE gemacht haben, weil zum ersten Mal in einer Zukunftstechnologie China die USA abgehängt hat. Und weil beide Unternehmen, also Huawei und ZTE, ihren Sitz in Shenzhen haben, spricht man dort nicht nur von einem Krieg, Technokrieg zwischen den USA und China, sondern zwischen den USA und Shenzhen. Natürlich ist man in Shenzhen über diese Auseinandersetzung mit den USA nicht erfreut, denn es bringt Unsicherheit und kostet Umsatz. Aber also ein bisschen klingt natürlich auch Stolz mit. Wir, das kleine Shenzhen gegen das große Amerika. Und dieses kleine Shenzhen wird künftig noch größer, noch fortschrittlicher werden, weil ZTE und vor allem Huawei hier vor Ort sind. Kaum kann Shenzhen seinen Heimvorteil ausspielen. Shenzhen wird die erste Stadt in China mit einem flächendeckenden 5G-Netz sein, oder ist es schon? Das bringt die Stadt auch in anderen Bereichen in die Pole Position, denn ohne 5G kein autonomes Fahren, keine intelligente Fabrik, keine Smart City. Und Smart City ist das neue Modewort auf den Etagen ja der kommunalen Verwaltungen in aller Welt. Über 1000 Städte in der Welt sagen von sich, dass sie auf dem Weg zu einem Smart City seien und 500 davon allein in China. Und auch Shenzhen behauptet das von sich, aber hier scheint man mit am weitesten zu sein. Aber was ist eigentlich eine Smart City? Ganz allgemein gesprochen eine Stadt, die durch Digitalisierung die Lebensqualität ihrer Bewohner steigert. Eine Smart City ist vor allem eine lebenswertere Stadt, weil zum Beispiel die Pendelzeit zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, die Kriminalrate, die Krankheitsquote, das Müllaufkommen und die CO2-Emissionen geringer sind und die Luftqualität höher. Und wie soll das erreicht werden? Durch Digitalisierung natürlich, durch die Erfassung von vielerlei Daten und deren zeitnahe, im Idealfall in Echtzeit erfolgende Auswertung. Und so startete schon 2010 Chinas Regierung mit ihrem Smart City Development Plan. Und Shenzhen wiederum wählte einen Bezirk als Pilotprojekt aus, in dem sie zeigen und erfahren, wie eine Smart City aussehen kann. Und der Bezirk in Shenzhen heißt Longgang und liegt im Norden der Stadt und dort hat auch sicher kein Zufall Huawei seinen Sitz. Dort steht das für rund 80 Millionen Dollar erbaute Longgang Smart Center, 17.800 Quadratmeter groß. Das Prunkstück ist das sogenannte Kommandozentrum mit einem riesigen Monitor. 167 Quadratmeter ist der weltweit größte gekrümmte Display, etwas plastischer dargestellt, der Bildschirm ist so groß wie eine Hauswand. Hier laufen Bilder, Verkehrs- und Bewegungsdaten aus hunderttausenden Videokameras und Mobilgeräten zusammen. Fast im Sekundentakt kommen neue Informationen herein, überall flimmern Videos, leuchten Karten, blinken Kurven und Diagramme, Verkehrsströme, Energieverbrauch, Luftqualität, das ganze Leben der Stadt in Echtzeit. Man fühlt sich wie in der Kommandozentrale der NASA. Hier wird gesteuert und gelenkt, Banales wie die Müllabfuhr oder Zentrales wie der Verkehr. So werden die Routen der Müllabfuhr nach dem Füllstand der Abfalleimer festgelegt. Diese sind mit Sensoren ausgestattet und werden von der Müllabfuhr erst dann angesteuert und geleert, wenn sie tatsächlich voll sind. Und in der wachen Zentrale werden auch Verkehrssünder herausgefischt und zwar viel schneller als früher. Gesetzesbrecher haben in diesem lückenlosen Überwachungssystem überhaupt es zunehmend schwerer seit der Einführung des Longgang Smart Centers ging die Zahl der Kriminalfälle um 29% zurück. Natürlich braucht man, um das alles zu ermöglichen, Daten, Daten und zwar jede Menge Daten. Manche Daten liefern die Bürger, indem sie via Handys vieles freiwillig oder unfreiwillig preisgeben. Manche Daten besorgt sich der Staat durch Kameras. Chinesische Städte sind die am meisten überwachten in der Welt. In Shenzhen ist da keine Ausnahme auf 100. Es kommen 159 Kameras auf 1000 Einwohner. Genau wegen solcher Zahlen, aber was die Kriminalität anbetrifft, ist die Zustimmung der Einwohner zu der Omnipräsenz der Kameras relativ groß. Sie fühlen sich in ihrem Überwachungsstaat sicherer, weil sie sich besser geschützt vor Dieben und Verkehrsraubis wehen. Die Bürger sind, so scheint es, nicht gegen Smart Cities, zumal sie auch im bürokratischen Alltag von diesem Konzept profitieren. Viele Behördengänge fallen weg, viele Vorgänge lassen sich online erledigen. Aber die Stadt Shenzhen hat aber neben Huawei und ZTE noch andere innovative Unternehmen, und zwar genau die, die man braucht, um das innovative Konzept einer Smart City zu perfektionieren. Drohnen und Roboter sowie Firmen der künstlichen Intelligenz. Die Stadt hat ein weltweit nahezu einmaliges Cluster, sowohl bei Drohnen als auch bei Robotern. Bei Drohnen dreht sich in Shenzhen alles um den dominierenden Weltmarktführer DJI. Er hat bei privaten Drohnen inzwischen einen Weltmarktanteil von 80% und rund 360 Drohnenfirmen gibt es inzwischen in Shenzhen. Drohnen werden in Shenzhen eingesetzt, um Verkehrshinder aller Art, vom Schnellfahrer bis zum Falschparken von oben herab aufzuspüren. Offenbar mit Erfolg, alle 3 Minuten würden sie mit ihren Drohnen ein regelwidriges Verhalten registrieren, meldet die Polizei. Zum dritten Punkt, Modellstadt Shenzhen, das ist vor allem im Bereich Verkehr und Stadtplanung. Keine Metropole der Stadt, behaupte ich mal, setzt so massiv und konsequent auf Elektromobilität wie Shenzhen. Alle Busse und Taxis fahren mit Strom Und das nicht erst seit kurzem und auch nicht erst auf Druck von Märkten, der Öffentlichkeit oder Friday for Future Demos. Nein, Shenzhen hat schon sehr früh die Weichen Richtung alternativer Antriebsformen gestellt, und zwar in Zeiten, als man hierzulande noch vom Erfolgsmodell Diesel schwärmte. Shenzhens Autopolitik ist ein Musterbeispiel für die Kooperation in dieser Stadt. Stadtverwaltung, Staats- und Privatwirtschaft arbeiten zusammen. Jedes Rädchen greift ineinander. Der Autokonzern BYD, Build Your Dream, im Osten der Stadt baut die Autos und Busse. Die Stadt subventioniert den Kauf und gemeinsam mit dem staatlichen Stromkonzern bauen sie die nötige Infrastruktur auf. In Shenzhen gibt es nicht dieses deutsche Schwarze-Peter-Spiel, wo die einen sagen, baut erstmal genügend Ladestationen, dann produzieren wir die nötigen Autos, oder gerne auch die umgekehrte Schuldzuweisung, wir bauen erst die Ladestationen, wenn ihr in genügender Stückzahl die E-Autos liefert. Das Ergebnis des Spiels ist ja bekannt. Hier fahren nur rund 100.000 Autos auf deutschen Straßen. Wie sieht dagegen die Bilanz in Shenzhen aus? Im Dezember 2018 waren alle knapp 22.000 Taxis auf E umgestellt. Auch alle 18.000 Busse fahren inzwischen elektrisch. Und 200.000 Ladestationen soll es in der Stadt bereits geben. Ziel ist eine Rundumversorgung. In der Innenstadt soll im Umkreis von maximal 850 Metern jeder Autofahrer eine Ladestation finden. Und es zeigt sich natürlich hier der Systemunterschied. Während wir hierzulande glauben, der Markt werde es schon richten, was er im Falle der Verkehrswende nicht tut, setzt man in Shenzhen auf die lenkende Hand des Staates oder in diesem Falle der Stadtverwaltung. Deren Bürokraten greifen auch ein, weil die Motorisierung einer 20-Millionen-Stadt trotz breiter Straßen und trotz effizienter Verkehrsplanung an ihre Grenzen stößt. So gibt es über den Preis gesteuerte Zulassungsbeschränkungen und zeitliche Fahrverbote für Autos. Doch die städtischen Verkehrsplaner in Shenzhen denken nicht nur an das Auto, sie denken weiter, sie denken ganzheitlich. Eine Einschränkung des Individualverkehrs geht nur einher mit dem Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs. Eigentlich eine banale Erkenntnis. In Shenzhen mit seinem effizienten und weiträumigen Metrosystem wird sie aber umgesetzt. Ende Dezember 2004 wurde die erste Metrostrecke eingeweiht. Jetzt hatte Shenzhen schon ein sehr umfangreiches Metronetz und bis 2035 soll es 33 Linien mit 1.335 Kilometer öffentlichen Nahverkehr geben. Und dann gibt es noch Pläne für ein neues Verkehrsmittel in der Luft, an dem gerade Airbus vor Ort mit der Stadtverwaltung tüftelt. Batteriegetriebene Lufttaxis, die senkrecht starten und landen können. Es soll eine App geben, in der der Kunde ein Fluggerät bestellt, das dann kurze Zeit später auf dem Dach seines Gebäudes landet und ihn dort abholt. Und ein Airbus-Manager sagt, Zitat, das ist keine Science-Fiction. Er sagt aber auch, diesen Service könne sich die breite Öffentlichkeit leisten und man wolle dieses neue Angebot in das bestehende Verkehrssystem Shenzhens integrieren. Auf den neuen Gebäuden, die in Shenzhen derzeit entstehen, werden jetzt schon Landeflächen für diese Passagierdrohnen eingeplant. Man fragt sich, warum schaffen die in Shenzhen ein ziemlich gut funktionierendes und zudem ökologisch sauberes Verkehrssystem? Ist es nur das Geld, das hier in großen Mengen vorhanden ist? Oder ist es die Planung, die hier mittelfristig und holistisch ist? Oder ist es eben doch das autoritäre System, das mit Befehlen und Sanktionen arbeiten kann? Es ist alles drei. Natürlich stellt sich jetzt gleich die Systemfrage, kann ein solches Shenzhen für uns ein Vorbild sein? Ich finde ja, wir können und müssen natürlich nicht alles übernehmen, aber manches könnte man schon übernehmen. Was hindert uns daran, eine konsequente, in sich schlüssige Verkehrspolitik zu erarbeiten und umzusetzen? Das waren jetzt drei Beispiele, die zeigen, warum Shenzhen so Modellstadt geworden ist. Und viele werden jetzt denken, okay, das ist eine Retortenstadt, eine Technokratenstadt, eine Stadt ohne Geschichte und Kultur. Aber die Stadtverwaltung hat das Defizit erkannt und versucht vieles dieses Defizit zu verringern. Sie fördert Design und Kultur. Es gibt eine Book City, wo man in einigen Läden rund um die Uhr lesen kann. Jeder Stadtbezirk hat eine moderne Bibliothek, die aussehen wie bei uns Museen und überhaupt die Architektur. Fast alle großen Architekturbüros dieser Welt sind in Shenzhen vertreten. Sie dürfen sich dort austoben, Geld spielt offenbar keine Rolle. Nirgendwo auf der Welt stehen so viele avantgardistische Gebäude. Das Tencent Headquarter ist so ein Beispiel. Aber selbst die Müllverbrennungsanlage ist ein architektonisches Kunstwerk in Shenzhen. Und Shenzhen ist eine überraschend grüne Stadt. Wenn man auf das Häusermeer blickt, glaubt man das nicht. Aber dieses Meer hat viele grüne Inseln. Natürlich ein geografischer Vorteil, weil es in einem subtropischen, also regenreichen Klima liegt. Dann die Lage am Meer, kilometerlange Uferpromenaden, der Lianhuashan-Park, fast wie im Central Park in New York. Die Mittelstreifen der großen Durchgangsstraßen sind geschmackvoll gepflanzt. Und zwischen den einzelnen Stadtbezirken gibt es grüne Zonen. Und das hat die Stadtverwaltung schon früh in den 90er Jahren beschlossen und sich bis heute daran gehalten. Shenzhen kann also auch städteplanerisch als Modell genannt werden. Und dieses modellhafte Shenzhen wird noch weiter an Bedeutung gewinnen, denn die Stadt ist das Zentrum einer neuen, gigantischen Region, die derzeit im Entstehen ist. Sie heißt GBA. Drei Buchstaben, die in Zukunft eine wichtige Rolle spielen werden. GBA, Greater Bay Area. Der US-amerikanische Ökonom Michael Enright, der seit 1996 in Hongkong lehrt, sagt ziemlich selbstbewusst, Zitat, die GBA wird das Zentrum der globalen Wirtschaft werden. Zitat Ende. GBA, nie gehört, werden jetzt viele sagen. Es ist auch ein ziemlich neues Konstrukt. Es tauchte 2015 erstmals in einem Dokument auf und begann dann langsam immer bekannter und bedeutender zu werden, ehe dann im Februar 2019 die Pekinger Zentralregierung die GBA quasi anordnete. Aber was ist nun die GBA? Das ist der Zusammenschluss der beiden Sonderverwaltungszonen und ehemaligen Kolonien Hongkong und Macau zusammen mit 9 Städten in der Provinz Guangdong. Und 2 dieser 9 Städte kennt man natürlich, eben unser Shenzhen und die Provinzhauptstadt Guangzhou, früher Kanton. Aber bei den anderen 7 müssen selbst viele Hongkonger passen. Es sind aber alles Millionenstädte, alle sind von ihnen größer als Berlin. Und rund 70 Millionen Einwohner umfasst diese entstehende neue Metropolregion, die auch wirtschaftlich eine enorme Schlagkraft hat. Wäre diese Region ein eigener Staat, er müsste in die Gruppe der 20 größten Volkswirtschaften der Welt aufgenommen werden. Und vor gar nicht allzu langer Zeit hieß diese Gegend noch schlicht Perlflussdelta. Jetzt eben GBA. Ähnlichkeiten mit anderen Bay Areas dieser Welt sind nicht zufällig, sondern beabsichtigt. In nahezu jeder Übersicht und Statistik wird die Greater Bay Area mit 3 anderen Regionen verglichen. Der New York Area, der Tokyo Bay Area und der Bay Area rund um San Francisco. Aber eigentlich fühlt man sich allen anderen dieser Buchten überlegen. In einer Studie der Hongkong und Shanghai Bank heißt es, Zitat, die GBA hat das Potenzial, ein wirtschaftliches Powerhouse zu werden, das mit den anderen Bay Areas in Tokio, San Francisco oder New York mithalten kann, ja, sie sogar übertreffen kann. Jetzt schon kommen 86 Unternehmen aus der Fortune 500er Liste aus der GBA-Region. Fast 40% der chinesischen Exporte stammen aus dieser Region und 4 der 10 größten chinesischen Handelsplätze befinden sich hier, Shenzhen, Dongguan, Zhuhai und Guangzhou. Hier entsteht in der Tat etwas Gigantisches, etwas Unvergleichbares. Hier entsteht der dichteste Ballungsraum der Welt, verbunden durch ein hypermodernes Verkehrsnetz mit Dutzenden von Metrolinien und Hochgeschwindigkeitsstrecken, die alle im Takt aufeinander abgestimmt sind. Shenzhen wird innerhalb dieser entstehenden GBA eine zentrale Rolle spielen. Leider nicht Hongkong, was übrigens meine Lieblingsstadt ist, aber die anhaltenden Unruhen in Hongkong werden die Rolle Shenzhens verändern. Je schwächer Hongkong wird, desto stärker wird Shenzhen. Und dieser Prozess wird auch bewusst von der Regierung in Peking unterstützt, indem sie Shenzhen immer weiter aufwertet. Im August 2019 wurde Shenzhen vom Staatsrat und dem Zentralkomitee in einem vielbeachteten Dokument zur Modellstadt für die nächsten Jahrzehnte erklärt. Nicht Peking, nicht Shanghai, sondern eben Shenzhen. Damit steht Shenzhen über diesen Städten. Das bedeutet eine enorme Aufwertung für die Stadt, aber auch die Anerkennung des bislang Geleisteten. Shenzhen wird also politisch, wirtschaftlich und technologisch eine neue Macht werden. Doch Shenzhen wird anders sein als die anderen chinesischen Metropolen. Peking ist die Stadt der Bürokraten und der Staatskonzerne. Shanghai ist die Stadt der internationalen Multis, des Kapitals und der neureichen Schickeria. Shenzhen dagegen ist die Stadt der Ideen, der Innovationen, der jungen und der privaten Unternehmen. Oder anders ausgedrückt, aber vielleicht etwas überspitzt ausgedrückt, Peking ist die Stadt der Vergangenheit, Shanghai ist die Stadt der Gegenwart, aber Shenzhen ist die Stadt der Zukunft. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass Sie das in etwa mitbekommen haben und entschuldige mich nochmal für diese technische Problemlage.
Angela, du bist, jetzt bist du stumm.
Also vielen Dank nochmal, Herr Höhn, für die inspirierenden und interessanten Einblicke. Trotz der technischen Probleme am Anfang, irgendwie ist heute der Wurm drin. Bei der Generalprobe hat alles noch gut funktioniert. Aber gut, und jetzt möchte ich ganz gern die Fragen aus dem Publikum aufgreifen und starte schon mal mit Fragen, die im Vorfeld an uns herangetragen wurden, beziehungsweise jetzt auch parallel zu der Veranstaltung. Herr Hirn, die erste Frage lautet, wenn Shenzhen das Zentrum der Weltwirtschaft werden wird, warum fokussieren sich deutsche Unternehmen immer noch auf Peking und Shanghai?
Also ich sage jetzt nicht, Leute, geht alle nach Shenzhen und flieht aus Shanghai oder aus Peking. Natürlich ist es ganz riesengroß, das verträgt natürlich verschiedene Standorte. Aber ich glaube schon, ich habe das ja selber auch getan. Wenn man nach China gefahren ist, ist man immer nach Peking gefahren und dann ist man nach Shanghai gefahren und dann ist man entweder wieder zurück oder man ist über Hongkong wieder ausgereist. Aber Shenzhen ist immer so links oder rechts liegen, hat man immer rechts oder links liegen lassen. Interessant ist auch, dass die Kanzlerin, die ja 11-mal oder 12-mal inzwischen in China war, erst vor auf ihrer 11. Reise nach Shenzhen gekommen ist, für, glaube ich, für einen halben Tag. Also man hat Shenzhen immer nicht so richtig beachtet, weil das war ja auch da unten die Gegend, wo die billigen Klamotten, die billigen Schuhe, Spielzeug und all dieses Billigzeug hergestellt wurde. Das war eine schöne, die Fabrik der Welt, aber innovativ hat man das nie betrachtet. Und das hat sich aber in den letzten Jahren schon gravierend verändert. Und man sieht ja auch, dass immer mehr Unternehmen, also auch technologieorientierte Unternehmen nach Shenzhen kommen. Das heißt aber nicht, dass jetzt zum Beispiel Shanghai war nie so diese innovative Stadt, auch mit Startups. Das war eher Peking im Nordwesten mit den paar großen Unis oder auch Hangzhou, wo Alibaba sitzt. Insofern würde ich sagen, diese drei großen Zentren, innovativen Zentren, auch mit viel Startup und Kultur, sind Shenzhen. Klar, aber das gibt daneben eben noch Hangzhou, aber auch teilweise Peking. Also es ist natürlich nicht nur Shenzhen, das will ich jetzt nicht behaupten, um Gottes Willen.
Ja, vielen Dank. Dann haben wir noch eine Frage, die lautet, wann übernimmt China die Führung in der Welt?
Ich glaube, da gibt es genaue Pläne von der Regierung in China. Aber das ist ja ein zwangsläufiger Prozess. Ich meine, wenn das Land so groß ist mit so vielen Einwohnern, irgendwann werden sie im Bruttosozialprodukt die USA übernehmen. Also das ist jetzt ein rein Daten- oder Faktenbasiertes Übernehmen. Also die Frage ist, wird sie auch bei den Innovationen die Führung übernehmen? Und das ist natürlich die große Frage, wie innovativ kann dieses China sein? Sie sind natürlich in einigen Bereichen, würde ich schon mal sagen, weiter als wir in Europa. In dieser ganzen Digitalisierung ist China viel weiter vorangeschritten als wir. Bei künstlicher Intelligenz heißt es immer, es ist der Wettstreit zwischen USA und China, Europa hängt hinterher. Also ich glaube schon, dass in vielen Bereichen China innovativer ist als Europa oder zum Teil auch als Amerika. Und Sie haben ja dieses Programm 2025, wo Sie festgeschrieben haben, in welchen Bereichen Sie aufholen werden und wollen und Weltmarktführerschaft anstreben. Ob Sie das erreichen, ist eine andere Frage. Aber Sie tun verdammt viel, um da innovative Weltmarktführerschaft zu erreichen.
Ja, genau. Dann war noch eine Frage aufgetaucht. Welche Rolle spielt Shenzhen für die Belt and Road Initiative?
Keine große, also würde ich sagen, weil seit die Seidenstraße-Initiative von Xi Jinping eingeleitet wurde, wird praktisch jede Aktivität in China wird gleich mit Seidenstraße verbunden, auch wenn es das völlig Unsinn ist oder so. Aber das machen auch auf lokaler Ebene, würde ich mal sagen, Gouverneure und Stadt. Sie sagen dann immer gleich, ja, das sei auch wichtig für die Seitenstraßeninitiative, obwohl das gar nicht ist. Also, und ich bin bei der Seitenstraße-Initiative, die wird hier so aufgebaut, als ob das eine der großen Welteroberungs- oder Teile der Welteroberungsstrategie der Chinesen ist. Das glaube ich gar nicht. Also die Investitionen in die Seitenstraße sind auch in den letzten 2-3 Jahren zurückgegangen. Also ich habe jetzt gerade kürzlich, und das kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit beschäftigen will oder auseinandersetzen will, eine sehr gute Studie, oder er nennt es Essay, aber es ist ein bisschen länger als ein Essay, von Sebastian Heilmann, der einer der besten China-Experten Deutschlands ist und an der Uni Trier lehrt. Er nennt das die Seitenstraßen-Illusion, wo er das mal ein bisschen relativiert, die Seitenstraßeninitiative. Kann ich nur jedem empfehlen, das zu lesen. Also ich glaube nicht an die große Seitenstraßen-Story, dass das Teil der Welteroberungsstrategie der Chinesen ist.
Mhm. Die nächste Frage zielt mich irgendwie auch in diese Richtung. Wie sieht die chinesische Strategie beim Bau der Seitenstraße aus? Sie sind ja jetzt schon teilweise darauf eingegangen.
Vielleicht, naja, also wie gesagt, die Investition, das hat mir auch überrascht, als ich das gelesen habe, in den letzten Jahren haben nachgelassen. Anfangs sagte man ja immer, die machen die Seitenstraße, um ihre Überkapazitäten loszuwerden und dann praktisch in Zentralasien und Südasien da ihre Überkapazitäten auf den Start zu werfen. Ist nicht ganz falsch, aber ist jetzt nicht, würde ich sagen, die treibende Kraft gewesen bei der Seitenstraßeninitiative. Und sicher interessant ist es gibt ja diese digitale Seitenstraße. Das ist sehr interessant, wie dann diese Länder entlang der Seitenstraße zunehmend digitalisiert werden. Und das, okay, das finde ich also keine schlechte Entwicklung. Und ich finde auch keine schlechte Entwicklung, dass die Verkehrsströme zwischen China jetzt gerade auf der Bahn enorm zugenommen haben, profitieren wir ja als Europäer auch davon. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahl, wie viele Züge monatlich von China über die unterschiedlichen Seitenstraßen nach Europa bis nach Duisburg und sonstige andere bis nach Madrid fahren. Die sind ausgelastet, zumindest in die eine Richtung. Also ich sehe, das ist durchaus ein positiver Aspekt.
Ja. Dann auch nochmal eine ganz spannende Frage. Wie kann man Chinas Tempo aufnehmen und gleichzeitig unsere demokratischen Werte wahren und sichern?
Das ist eine schwierige Frage, wie man das austarieren kann. Natürlich hat eine Demokratie Effizienzverluste. Das ist völlig klar und mit denen muss man auch leben. Aber ich habe ja das Beispiel mit Verkehrspolitik in Shenzhen genannt. Ist das wirklich... Kann man eine konsequente Verkehrspolitik, oder hängt das vom System ab? Natürlich kann man das in einem autoritären Land von oben durchsetzen. Hier ist es ein bisschen schwieriger, aber trotzdem kann man auch in einer Demokratie oder auch einer Stadtverwaltung in Berlin, wo ich lebe, könnte ja auch sagen, wir machen jetzt ein Verkehrskonzept, priorisieren von mir aus den öffentlichen Nahverkehr, nur als Beispiel, aber ziehen das dann durch. Das kann man auch in einem demokratischen System machen. Man muss es nur wollen. Also auch Strategien sind in Demokratien erlaubt. Es wird noch vielleicht länger diskutiert, aber man kann auch Strategien in Demokratien entwickeln und sie umsetzen. Mhm. Aber letztendlich, klar, es gibt Effizienzverluste und damit müssen wir leben in der Demokratie.
Ja. Dann sehe ich hier gerade nochmal, gehen auch deutsche Unternehmen in diese Region und wenn ja, welche sind das?
Also was mich überrascht hat, als ich da war, ich wollte natürlich mit deutschen Unternehmen reden und so, wie wenig deutsche Unternehmen in der Region sind. Es sind natürlich, wenn ich jetzt die ganze Region zwischen Shenzhen und Guangzhou, wo der eigentlich die höchste Fabrikdichte der Welt war oder immer noch ist, wo also sehr viele Konsumgüter aller Art produziert wurden. Also Adidas war das zum Beispiel, hatte eine sehr starke Produktion dort, beziehungsweise das gehörte nicht Adidas, die Fabriken, aber es gehörte Auftragsfertiger. Da wurde sehr viel produziert, aber diese Industrien sind ja auch zum Teil weitergezogen nach Vietnam, nach Indonesien oder wenn es Textil ist, weiter nach Bangladesch, nach Südasien. Die sind zum Teil noch da, aber viele Produktionsstandorte gibt es da nicht mehr. Und was jetzt deutsche Unternehmen, also VW ist da, hat ein Werk auf der anderen Seite des Perfluss-Deltas und ist eine der beiden großen.
Nutzen. Wann kopieren wir von Shenzhen nach Europas Metropolen, ist die Frage. Also das Shenzhen-Modell sozusagen.
Naja, 1:1 kann man das mit Sicherheit nicht übertragen, weil ich ja auch vorher sagte, das ist ein autoritäres oder autokratisches System. Aber man, insofern 1:1 geht nicht, aber es geht schon, ich denke, man muss es einfach nur angucken und zu schauen, was kann man in unserem System übertragen. Und ich komme nochmal auf das Beispiel Verkehrsplanung, aber auch Städteplanung. Für mich war das faszinierend. Also das kann man übertragen. Also man angucken müsste, mal wissen, dass es Shenzhen gibt und was die da alles machen, dann eine Analyse machen, was machen die und dann schauen, was ist in unserem System möglich. Also Stadtplanung ist für mich faszinierend gewesen, dass die von vornherein gesagt haben, zwischen den Stadtbezirken wird es grüne Oasen geben. Da wird nicht gebaut, da bauen wir, da pflanzen wir Grün an, das ist teilweise fantastisch, was sie da machen. Natürlich, und ja, da muss ich jetzt wieder einschränkend sagen, das ist ja eine Stadt, die auf dem Reißbrett entsteht. Da kann man das auch viel, viel leichter machen, als jetzt das in eine schon Jahrhunderte bestehende Stadt wie Berlin zu machen. Da kann man jetzt nicht sagen, zwischen Wilmersdorf und Charlottenburg baue ich jetzt eine grüne Schleuse rein. Da muss man auch fair sein. Also eine Stadt, die so ein innerhalb von 30, 40 Jahren auf dem Reißbrett entstanden ist, lässt sich ja viel, viel einfacher planen, als gewisse Dinge dann in ein bestehendes Stadtverbund, das es schon Jahrhunderte gibt, einzupflanzen.
Ja. Da vielleicht irgendwie noch anschließend, fragt auch jemand, wie sich denn die Immobilienpreise in Shenzhen im Vergleich zu Hongkong oder dem Silicon Valley entwickeln.
Also ich kann jetzt nicht was, ich habe keine Vergleichszahlen zu Silicon Valley, ich weiß. Aber ich weiß, wie teuer Shenzhen geworden ist und vor allem ist es extrem teuer geworden. Sicherlich ist einer der teuersten Immobilienstandorte in China und ist es fast auf Hongkong-Niveau. Und wir wissen ja alle, wie teuer Hongkong ist. Also, und das ist ein großes Problem für die Stadt, weil ich habe ja gesagt, es leben verdammt viele junge Leute, die in dieser Stadt und die da oft ihren ersten Job haben, die können sich teilweise die Mieten gar nicht mehr leisten oder sie kaufen ja mehr als sie mieten, sodass die Stadtverwaltung, und das fand ich dann wieder gut, gesagt hat, okay, wir wollen die Leute, wir brauchen die jungen Leute, also, aber die haben ein Problem, Wohnungen zu kriegen, also geben wir Mietzuschüsse oder Zuschüsse. Also die Stadt, das Problem ist erkannt und die Stadt versucht da zu helfen. Aber Shenzhen ist mittlerweile, was Immobilien anbetrifft, fast Hongkong-Niveau.
Ja, ja. Dann schreibt jemand, in Shenzhen gelten die gleichen Kontrollmechanismen der Regierung. Was bedeutet Entrepreneurship konkret?
Also ich glaube schon, dass man in Shenzhen ein Stück weit freier ist wie in anderen Metropolen und in Städten Chinas. Also es liegt weit weg von Peking. Das heißt nicht, dass der Arm von Peking da nicht hinkommt. Aber es ist vieles in Shenzhen möglich, was in anderen Städten nicht möglich ist. Also in Shenzhen ist immer so ein bisschen diese Stadt, wo man etwas versucht. Man erlaubt mal etwas, was in anderen Städten oder Gegenden nicht erlaubt ist, schaut, wie das funktioniert und wenn es funktioniert, dann übertragen wir das auch auf andere Städte. Also es ist so ein bisschen so ein Laborstadt, was es ja seit Beginn 78, als die Sonderwirtschaftszone war. Diesen Charakter des Labors hat Shenzhen nach wie vor. Also insofern haben die immer noch ein bisschen mehr Freiheiten als andere Städte. Es gibt zum Beispiel ein Teil, ein ganz neuer Stadtteil in Shenzhen, wo auch der da entsteht, wo angeblich, ich weiß noch nicht, ob das bestätigt ist, wo man sogar einen freien Internetzugang hat, also dass man also auch westliche, was ganz im westlichen, ob Facebook oder Google und was es alles gibt, was gesperrt ist, das scheint, will man da offenbar zulassen. Das ist ja wieder so ein Trial-and-Error-Versuch.
Genau, dann war nochmal die Frage, wie kann man als Privatperson in Shenzhen investieren? Thema Startups oder auch Immobilien?
Bei Immobilien bin ich überfragt, das weiß ich jetzt gar nicht, wie die Situation ist, ob man als Ausländer Immobilien kaufen kann. Also ich glaube, man muss eine gewisse Zeit da gelebt haben. Also so einfach so mal, so einfach ist es nicht. Investieren in Unternehmen, es ist auch eine Börse da in Shenzhen, auch eine Start-up-Börse unter anderem, also ein Segment. Also man kann da investieren in Unternehmen. Das Problem ist, in Shenzhen ist Venture Capital, Private Equity, also das Problem ist eher, dass da zu viel Geld da ist als zu wenig. Also manchmal habe ich den Eindruck, dass da kommst, hast eine Idee und da kriegst du gleich das Geld. Also jetzt mal ein bisschen überspitzt formuliert, aber Geld ist nicht das Problem, Shenzhen, habe ich den Eindruck.
Wie sieht der einfache Mann in Shenzhen die politische Lage in Hongkong?
Natürlich kritisch. Also und sie sind auch ein bisschen, was ich ja am Schluss sagte, sie profitieren, sie sind eigentlich Profiteur vom Hongkongs, jetzt sage ich mal Niedergang, das ist ein bisschen ein starkes Wort, aber Hongkong ist schon im Sinken, das muss man eindeutig so sehen und Shenzhen profitiert natürlich, weil dann mehr und mehr Dinge werden nach auch von Peking gewollt nach Shenzhen verlagert. Und deswegen, natürlich ist Hongkong noch das Finanzzentrum, wird das auch noch bleiben. Aber mehr und mehr von diesen Dingen sieht Shenzhen an sich. Und ich möchte nicht wissen, wie das in 10 oder 20 oder gar, wenn dann Hongkong 2047 ganz an China fällt, dann ob Hongkong wird meiner Meinung nach sicher nicht mehr die Rolle spielen. Die wird zunehmend Shenzhen übernehmen. Und ich glaube, da gibt es bei Shenzhen und in der Bevölkerung ein gewisser Stolz, dass ihre Stadt diesen Status erreichen wird.
Eine weitere Frage heißt, wie schätzen Sie die Gefahr ein, dass Huawei auf unsere 5G-Daten zugreifen bzw. sie kontrollieren kann?
Oh Gott, das ist natürlich die große Frage. Das ist eine technische Frage. Kann ich nicht beantworten. Ja. Also es wird ja behauptet, dass das machbar ist und alle. Ich kann das nicht beurteilen. Da diskutieren sich ja auch die Leute hier in den Parteien, in den Ministerien, die Köpfe heiß und in den Sicherheitsbehörden. Ich habe bis heute kein klares Urteil dazu gehört.
Gut. Wie valide sind die veröffentlichten Zahlen chinesischer Unternehmen?
Oh, das ist eine sehr allgemeine Frage. Aber viele sind ja gelistet. Gut, da gab es natürlich auch Probleme. Auch die, in New York gelistet waren, hatten da gefälschte Zahlen. Aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass man daraus schließen kann, dass vieles getürkt ist, was chinesische Unternehmen von sich geben. Aber ich glaube, die meisten, egal ob sie jetzt in Hongkong gelistet sind oder auch in Shenzhen gelistet oder in Shanghai, also ich glaube schon, dass es valide Zahlen sind. Also ich möchte nicht mit diesen, wir tun ja immer so, wenn auch die Chinesen, stimmt das denn, diese Zahlen oder kann man denen glauben? Oder das machen wir ja schon seit 30 Jahren, bezweifeln wir das, egal ob das früher waren es die Wirtschaftswachstumszahlen, stimmt das denn mit den 8 oder 9 oder 10%? Und das ist doch letztendlich egal, aber wir haben da immer über solche Dinge diskutiert und die sind immer stärker geworden bei diesen ganzen Diskussionen. Aber ich glaube schon, dass die Zahlen der meisten der großen Unternehmen valide sind. Also ich meine, die Hongkonger Börse ist ja nun eine sehr gute Börse und wer in Hongkong gelistet ist, also der wird schon genug geprüft, meiner Meinung nach.
Ja. Dann fragt jemand, für viele Startups ist das Klima in Deutschland auch durch Corona viel schwieriger geworden. Lohnt der Blick nach Shenzhen auch für deutsche Gründer?
Ja, auf jeden Fall. Und das war wiederum überraschend. Ich habe vorher gesagt, ich habe nicht so viele deutsche Unternehmen, also jetzt größere Unternehmen gesehen in Shenzhen. Aber was ich gesehen habe, viele ist übertrieben, aber doch einige junge Leute aus Deutschland, die da eine Idee hatten und sagen, okay, ich versucht die da in Shenzhen zu realisieren. Und in Shenzhen gibt es ja, wie das alle Makerspaces und was, wie das Zeug alles heißt, Coworking-Spaces, also jede Menge, vielleicht schon zu viel. Aber in diesen ganzen Plätzen sind sehr viele auch aus dem Ausland gewesen, aus Amerika, aus Europa und auch einige Deutsche, die da kamen mit verrückten Ideen und versuchten sie zu realisieren. Das hat mich ein bisschen überrascht und auch jetzt höre ich immer viel von Leuten hier, ja, gerade in Berlin, wo ja eine ganz gute Startup-Szene ist, dass sie Shenzhen können und können kennen und auch überlegen, nach Shenzhen zu gehen.
Ja, daran anschließend ist hier auch noch eine Frage aufgetaucht. Ist es aus Ihrer Sicht auch für kleine Unternehmen interessant, nach Shenzhen zu gehen oder eher ein Markt für Großunternehmen?
Nee, ist es auch für kleine, das hängt ja jetzt wirklich von der Branche ab. Also ist nicht, Shenzhen ist schon eine Hightech-Metropole, also und es gibt da schon Cluster an Industrien, die auch die Stadt will. Also wenn man jetzt mit einem Konsumgüter, wenn man das überhaupt noch Sinn macht, da hinzugehen, glaube nicht, dass man da mit offenen Armen empfangen wird. Also man muss dann schon in das Anforderungsprofil von Shenzhen reinpassen und das heißt natürlich vor allem Hightech-Industrien von KI über Robotik, aber auch Biotech, über das ich gar nicht geredet habe, was auch ein wichtiges Cluster ist in Shenzhen. Aber wenn man in diesen Branchen unterwegs ist, hat man auch als kleines Unternehmen oder Chancen oder wird mit offenen Armen empfangen.
Wo werden überall Roboter eingesetzt? Fragt hier noch ein Teilnehmer.
Also ich da wohl der Belieferung bei Essen, also es ist ja sehr stark mittlerweile in China, dass man Essen bestellt und dass da das Essen teilweise dann geliefert wird in die Bürohochhäuser rein mit Robotern, in Restaurants fängt es an mit Robotern, also das nimmt zunehmend zu, dass diese Roboter im Einsatz sind.
Ja, ja. Worauf können sich die deutschen Unternehmen in den nächsten 3 bis 5 Jahren fokussieren, um den wirtschaftlichen Anschluss an China etwas aufzuholen?
Ich denke schon im ganzen Bereich KI, künstliche Intelligenz, wo wir, ich habe ja gesagt, das wird immer so beschrieben, als ob das nur noch ein Wettbewerb zwischen USA und China ist. Manchmal sage ich das ja auch und schreibe das auch, aber wir sind gerade in Deutschland in der Anwendung von KI und gerade in der Hardware von KI, und wenn ich bin ja kein Experte, aber was mir dann Leute aus der Branche sagen, sind wir gar nicht so schlecht und insofern sind wir vielleicht gerade eine gute Ergänzung zu den Chinesen, was KI anbetrifft. Ich glaube, das wird auch von chinesischer Seite eigentlich erwünscht, dass wir bei KI enger zusammenarbeiten, weil wir das haben, was die nicht haben, dass wir praktisch die KI im Produktionsprozess in Maschinen einsetzen können. Da, glaube ich, liegt ein großer Wettbewerbsvorteil der Deutschen. Und den sollten wir vielleicht nutzen, ohne dass wir da jetzt zu viel Know-how nach China geben in dem Bereich.
Ja. So, und jetzt kommen wir hier zu den letzten Fragen. Jack Ma ist mit Alibaba und Alipay und Arndt an die gläserne Decke der Kommunistischen Partei gestoßen. Wie weit sind Tencent und so weiter Ihrer Ansicht nach von dieser Decke entfernt? Welche Gefahr ist das für Shenzhens Entwicklung?
Ja, also klar, wir wissen alle, dass Jack Ma da ein bisschen forsch war und er hat ja diese berühmte Rede im Oktober gehalten, wo und kurz danach wurde dann der Börsengang von Ant Financial abgesagt. Ich glaube, das ist grundsätzliche Problem. Also, ein grundsätzliches Problem ist, wenn die Unternehmensführer relativ stark werden, so wie Jack Ma das ist, der ja auch sehr ausbauen, sehr exponiert war, ist ja praktisch so der Vorzeigeunternehmer Chinas und so. Wenn die aber zu mächtig sind oder zu mächtig werden in der Öffentlichkeit, also praktisch einen Kultstatus kriegen, wie das Jack Ma gekriegt haben, dann habe ich jetzt den Eindruck, dass sich Regierung oder die Partei da versucht einzugreifen. Sein Gegenspieler oder was ist Gegenspieler, aber der Chef von Tencent, Pony Ma, ist wesentlich zurückhaltender in der Öffentlichkeit mit Aussagen. Es ist eher ein bisschen scheuerlich. Deswegen glaube ich nicht, dass Tencent oder Pony Ma, der Chef von Tencent, ähnliche Probleme kriegen wird wie Jack Ma. Aber er wird Probleme kriegen mit seinem WeChat Pay, es gibt Alipay und WeChat Pay, die beide ja diese Online-Bezahlsysteme oder Handy-Bezahlsysteme, die ja einen Marktanteil zusammen von 80% haben. Die werden oder haben ja schon ein Problem, weil das sind ja monopolistische oder duopolistische Tendenzen. Und dass da der Staat sagt, aus kartellrechtlichen Gründen, okay, nee, das geht uns zu weit, das kann ich nachvollziehen, wäre hier nicht anders. Also insofern, klar wird es auch gegen Tencent oder WeChat Pay Verfahren geben oder wird eingeschritten, was ist eigentlich schon passiert, ja.
Ja. So, dann würde ich jetzt noch eine letzte Frage aufgreifen, bevor wir dann zum Schluss kommen. Also wir überziehen jetzt etwas, um sozusagen die durch die technischen Probleme verschwundene Zeit aufzuholen. Gibt es bei Kaufentscheidungen Vorzüge in der gibt es bei Kaufentscheidungen Vorzüge, eher bei den chinesischen Firmen zu kaufen anstelle von europäischen oder deutschen Firmen?
Dass chinesische Firmen
also ob sozusagen chinesische Firmen bevorzugt werden, so verstehe ich das.
Jetzt vom Konsumenten oder jetzt wenn eine Autofirma dann eher lieber bei chinesischen Zulieferern kauft als bei europäischen. Also ich kann nur sagen, dass das schon jetzt was so Konsumentenartikel anbetrifft, dass da in den letzten Monaten fast schon eine Entwicklung geht, dass man also chinesische Brands, die ja mittlerweile gar nicht so schlecht sind im Konsumgüterbereich, dass man die bevorzugt. Also man sieht das auch bei Smartphones. Wenn ich richtig weiß, ist Apple hat verloren Marktanteile in China. Es hat auch etwas mit dem Nationalstolz zu tun, dass man also auch sieht, wir haben jetzt eigene starke Marken, die gar nicht so schlecht sind. Warum sollen wir denn amerikanische kaufen, vor allem vor dem Hintergrund des amerikanisch-chinesischen Konfliktes? Also das ist auch ein Treiber, wo die Leute sagen, da kaufen wir doch lieber unsere eigenen Produkte.
Also hier hatte auch gerade noch mal der Teilnehmer ergänzt, also kaufen Chinesen eben eher bei chinesischen Firmen, so war es irgendwie auch gemeint. Also insofern sind sie ja eigentlich schon darauf eingegangen.
Der Trend ist da, dass man lieber da, wo die chinesischen Firmen, chinesischen Marken, chinesischen Brands Alternativen sind, dass man dann eher zum chinesischen greift.
Prima, vielen Dank, Herr Hirn, für Ihre Zeit und die wertvollen Impulse. Und wir kriegen hier irgendwie auch schon parallel ein großes Dankeschön irgendwie auch an Ihren Vortrag. Ich möchte.
Ich meine, dass sich das alles so gelaufen ist. Ich verstehe das alles nicht. Ich muss da jetzt mal gucken, warum, an was das liegt, ja.
Ja, aber da muss man manchmal irgendwie auch einfach mit einem Augenzwinkern darüber hinweggehen. Es ist manchmal sind Dinge einfach nicht zu ändern. Und ich denke, wir haben es jetzt noch ganz gut überbrückt und Sie waren jetzt gut zu hören. Also von daher, wie gesagt, nochmal herzlichen Dank.
Ja, es war nicht so wichtig, mich zu sehen, es war viel wichtiger, mich zu hören.
Ja, definitiv. Und ich möchte auch ganz gerne nochmal kurz auf Ihren Newsletter hinweisen, den Newsletter China hören. Jetzt auf der Schlussfolie sehen Sie auch gleich nochmal einen QR-Code. Wer Lust hat, irgendwie an mehr Informationen, kann über den QR-Code sich einwählen. Genauso wie kurzer Hinweis auf die kommenden Veranstaltungen, die Sie dann auch nochmal auf der Schlussfolie sehen. Ansonsten wünsche ich Ihnen einfach noch einen schönen Abend. Lassen Sie den Abend ausklingen, vielleicht bei einem Glas Wein. Und vielen Dank, dass Sie dabei waren.